NDR Info. Echo des Tages.
Und dazu begrüßt sie Beate Hinrichs. Wie verbreitet sind rechtsextreme Tendenzen oder gar Netzwerke in der Polizei oder bei anderen Sicherheitskräften? Diese Frage wird seit dem jüngsten Fall in Nordrhein-Westfalen wieder diskutiert und wir berichten und kommentieren das auch. Die Zahl der Corona-Infektionen steigt und jetzt zieht die Regierung in Österreich Konsequenzen. Sie beschränkt soziale Kontakte erneut. Der Fall Nawalny hat in Deutschland scharfe politische Reaktionen provoziert. Faktisch passiert ist aber seitdem wenig. Und im Bundestag dreht sich heute alles ums Klima, um die Klimaziele und um eine ganze Reihe konkreter Beschlüsse zum Umweltschutz. Sie können sicher sein, das wird knochentrocken geprüft. Das hat Nordrhein-Westfalens Innenminister Herbert Reul heute Morgen in einem Interview gesagt und damit die Ermittlungen gegen mittlerweile 30 Polizistinnen und Polizisten in NRW gemeint, die in rechtsextremen Chatgruppen aktiv sein sollen. Heute hat Reul den Landtag über die Einzelheiten informiert. Aus Düsseldorf Stefan Lauscher.
Tag 1 nach dem Bekanntwerden der rechtsextremen Chatgruppen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen. Und der Skandal scheint sich auszuweiten. Mittlerweile werde gegen 30 Polizeibeamte ermittelt, sagte NRW-Innenminister Reul heute im Düsseldorfer Landtag. Ein weiterer Verdachtsfall sei hinzugekommen.
Es gibt den Verdacht auf eine weitere Beteiligte, die ebenfalls in diese Mülheimer Polizeiwache gehört. Alle diese 30 wurden gestern suspendiert, also vorläufig des Dienstes enthoben. Gegen alle wurde ein Disziplinarverfahren eröffnet, 14 davon mit dem Ziel der Entfernung aus dem Dienst.
Bei den Durchsuchungen gestern wurden nach Angaben des Innenministers rund 100 elektronische Medien sichergestellt. Handys, USB-Sticks, SD-Karten, Laptops, Tablets. Diese würden jetzt detailliert ausgewertet. Der Minister schloss eine Ausweitung des Skandals ausdrücklich nicht aus. Das könne noch mehr werden.
Das kann sich weiterentwickeln, das muss sich nicht weiterentwickeln. Ich hoffe, es entwickelt sich nicht zu sehr weiter.
Die bisher gefundenen Bilder in den Chats, der Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen bewertet sie als Hardcore-Rechtsextremisten-Material. Unerträglich, sagt Reul.
Wir reden von übelster, widerwärtigster, neonazistischer, rassistischer und flüchtlingsfeindlicher Hetze. Das sind weit über 100 Bildparteien. Ich glaube, wir sind mittlerweile 160. Das geht ja jede Stunde weiter.
Er werde radikal und knallhart durchgreifen, wo immer ein Fall von Rechtsextremismus und Rassismus in der Polizei bekannt werde, so der Innenminister. Sagt aber auch, die Landesregierung habe doch schon viel unternommen. Seit 2018 werden alle Polizeianwärter in NRW vor der Einstellung vom Verfassungsschutz überprüft und seit ein paar Wochen gibt es in den großen Polizeipräsidien Extremismusbeauftragte. Der Opposition im Landtag reicht das nicht. Sven Wolf, SPD.
Anzeichen gab es genug. Mai 2019, Flyer der identitären Bewegung in einem Polizeibus in Duisburg. Sie, Herr Minister Reul, haben dazu gesagt, das kann nicht sein. März 2020, die Vorfälle in Hamm, Ihre Reaktion, das darf sich nicht wiederholen. Herr Minister, die Zeit des Handelns ist schon vor langer Zeit gekommen. Die Vorschläge lagen lange auf dem Tisch.
Auch die Grünen sprachen von verpassten Chancen. Die AfD nannte Polizisten, die so etwas posten, Vollidioten, die der gesamten Polizei einen Bärendienst erwiesen. Rechtsexperten weisen darauf hin, dass den Betroffenen, solange es sich um privates, außerdienstliches Verhalten handelt, voraussichtlich nur Geldstrafen drohen.
Aus Düsseldorf war der Stefan Lauscher. Dieser Fall von mutmaßlichen Rechtsextremen in der Polizei ist nicht der erste. Sie konnten es gerade schon hören. Es gab Vorfälle in Hagen, Hamm und Gelsenkirchen. In Hessen stammen die Adressen für rechtsextreme Morddrohungen gegen Politikerinnen und Kabarettistinnen vermutlich aus einem Polizeicomputer. Und Verfassungsschutzchef Thomas Haldenwang hat schon vergangenes Jahr die Frage aufgeworfen, ob es entsprechende Netzwerke gäbe. Ein Kommentar von Franka Welz.
Ja, es ist ein Verdacht, aber er ist so ungeheuerlich, dass jetzt wirklich kein Stein mehr auf dem anderen bleiben darf und Horst Seehofer als Bundesinnenminister aktiv werden muss. Denn ja, die Polizei ist in Deutschland Ländersache, aber als Bundesinnenminister ist Seehofer mindestens symbolisch ihr oberster Dienstherr. Und als solcher muss er vorangehen und zeigen, dass es ihm ernst war, als er vor wenigen Monaten sagte, der Rechtsextremismus sei die größte Bedrohung für die Sicherheit in Deutschland. Rechtsextreme Vorfälle bei den Sicherheitsbehörden werden aus allen Himmelsrichtungen gemeldet und sie müssen aufgeklärt werden. Jeder einzelne Fall. Das muss in den Ländern passieren. Aber der Bundesinnenminister kann darauf drängen, dass diese Aufklärung gründlich und unabhängig durchgeführt wird und bei jedem Verdacht, der sich bestätigt, hart durchgegriffen wird. Er muss die unabhängige, übergreifende Studie zu Rassismus bei der Polizei endlich in Auftrag geben. Denn wie will man ernsthaft etwas bekämpfen, von dem weder klar ist, wie oft es auftritt, noch wie genau es sich äußert? Seehofer kann anbieten, Untersuchungen der Länder zu koordinieren, zu sammeln, bei der Auswertung zu unterstützen. Er kann sich an die Spitze der Bewegung setzen, die sich Gedanken darüber macht, wie eine vernünftige Prävention aussehen könnte. Dafür muss übrigens nicht das Rad neu erfunden werden. Einige Instrumente gibt es schon. Die Regelabfrage beim Verfassungsschutz für alle angehenden Polizistinnen und Polizisten mit Blick auf ihre Verfassungstreue zum Beispiel. Die gibt es, aber nicht flächendeckend, warum auch immer nicht. Und bevor jetzt jemand Gesinnungsprüfung schreit, mit Verlaub, nirgendwo ist es entscheidender, dass diejenigen, die in diesem Land als Ordnungsmacht für unsere Sicherheit sorgen sollen, über jeden Zweifel erhaben sind. Muslime werden übrigens seit Jahren routinemäßig der sogenannten Sicherheitsüberprüfung unterzogen, selbst wenn sie nur als Reinigungskraft an einem Flughafen arbeiten wollten. Aber das nur am Rande. Horst Seehofer könnte sich dafür einsetzen, dass unabhängige Polizeibeauftragte eingesetzt werden, dass bessere Möglichkeiten für Polizistinnen und Polizisten geschaffen werden, anonym über interne Missstände zu berichten. Horst Seehofer könnte zum obersten Anwalt für eine Erneuerung der Organisationskultur werden, damit falsch verstandene Kameradschaft und Chorgeist endlich der Vergangenheit angehören. Denn die jüngsten Verdachtsfälle aus Nordrhein-Westfalen sind mitnichten nur eine Schande für die Polizei in NRW, wie sein Ministerium verlauten ließ. Sie sind eine Schande für uns alle. Und ein Bundesinnenminister, der sich nicht ohne Wenn und Aber dafür einsetzt, diese Umtriebe aufzuklären und abzustellen, der nach immer neuen rechtsextremen Vorfällen bei der Polizei weiterhin die alte Leier von Einzelfällen abspielt, der sollte womöglich seine Berufswahl überdenken. Wir alle haben etwas Besseres verdient.
Es werden immer mehr rechtsextreme Verdachtsfälle bei der Polizei bekannt. Franka Welz kommentierte im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Bleiben wir nochmal beim Thema Rechtsextremismus, Sicherheitskräfte und mutmaßliche Netzwerke. Eine deutsche Firma, die Personenschützer in den Irak entsendet, könnte rechtsradikal beeinflusst sein und sie könnte enge Kontakte in die Bundeswehr und in die Polizei von Bund und Ländern hinein haben. Das befürchten Ermittler und das haben das ARD-Politikmagazin Kontraste und der Spiegel erfahren. Informationen dazu von Jenny Barke.
Auf Fotos sehen sie aus wie eine militärische Spezialeinheit. Asgard-Mitarbeiter posieren schwer bewaffnet mit Sturmgewehr und deutscher Fahne. Ihre Aufgabe: Objekte und Personen in der irakischen Hauptstadt Bagdad schützen. Dabei geht es um die diplomatische Vertretung einer arabischen Großmacht, heißt es vom Asgard-Geschäftsführer Dirk G. Der ist Ex-Bundeswehrsoldat, Fallschirmjäger und, so bestätigen es dem ARD-Magazin Kontraste und dem Politikmagazin Spiegel mehrere Quellen, rechtsradikal. Sein ehemaliger Geschäftspartner Bilal Saher will nichts mehr mit ihm zu tun haben.
Ja, wenn es bedeutet, als Nationalist und Sozialist Nazi zu sein, dann bin ich eben Nazi. Das ist eine Aussage, die regelmäßig gefallen ist. Ja. Oder Mitarbeiter als Quotenneger bezeichnet. Und wenn sie dann auf Stube auch noch eine alte SS-Figur zu stehen haben mit dem Hakenkreuz. Das sind ja alles Dinge, die schon darauf hindeuten, dass jemand da ideologisch tief verankert ist.
Fotos zeigen den Asgard-Chef, wie er mit einer Wehrmachtsstatue posiert. G. selbst bestreitet den Vorwurf und teilt auf Anfrage mit:
Zu keiner Zeit haben Mitarbeiter meiner Firma sich in meiner Gegenwart wohlwollend über Symbole des NS-Unrechtsstaates geäußert. Auch ich selbst habe das nie getan.
Allerdings liegen Kontraste und Spiegel auch Videoaufnahmen aus dem Jahr 2017 vor, die das Asgard-Hauptquartier in Bagdad zeigen. Dort zu sehen: Bandschmuck mit Wehrmachtsbezug, Reichskriegsflaggen, Frakturschrift. Dieses Auftreten findet Martina Renner hochproblematisch. Sie beobachtet die Firma seit vielen Jahren, hat als linken Bundestagsabgeordnete bereits diverse Anfragen zu deren Treiben gestellt.
Ich halte diese Firma für offen rechts. Asgard, der Name ist ja schon Programm, das ist eine nordische Gottheit. Wenn man dann schaut, wer dort rekrutiert wird und sich die Profile in sozialen Netzwerken betrachtet, das sind halt Leute, die haben Sympathien, ja, für rechte Ideen, für rassistische Stereotypen und ähnliches.
Eine Sicherheitsfirma mit einem mutmaßlich rechtsradikalen Geschäftsführer, der gute Kontakte zu vom Staat hoch ausgebildeten Polizisten und Soldaten pflegt. Hinzu kommt, die Staatsanwaltschaft Frankfurt ermittelt derzeit gegen einen hessischen Polizisten wegen des Verdachts der Bestechlichkeit und der Verletzung des Dienstgeheimnisses. Er soll während seines Urlaubs für Asgard im Irak tätig gewesen sein ohne Wissen der hessischen Polizei und polizeiliche Informationen weitergegeben haben. Gegen einen weiteren Mann aus dem Asgard-Umfeld, einen Bundeswehrsoldaten aus Mecklenburg-Vorpommern, läuft ebenfalls ein Verfahren. Anfang der Woche fand bei Neubrandenburg eine groß angelegte Razzia statt. Er steht unter dem Verdacht, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben, sagt Harald Nowak von der Staatsanwaltschaft Rostock. Er habe unter anderem Mitarbeiter des militärischen Abschirmdienstes bedroht.
Er hat mehrere Funktionäre eines Geheimdienstes damit bedroht, dass er ihnen das Leben nehmen würde. Diese Drohungen wurden ernst genommen aufgrund der besonderen Umstände der Tat insgesamt oder des Beschuldigten selber auch.
Beide Verdächtigen, der Polizist aus Frankfurt sowie der Soldat aus Neubrandenburg, wollten sich zu den Vorwürfen nicht äußern.
Seit einiger Zeit steigen in vielen Ländern die Zahlen der Neuinfektionen mit dem Coronavirus wieder massiv an. Die Bundesregierung warnt mittlerweile vor Reisen in etliche Gegenden ins nahe Ausland. So zum Beispiel auch vor Trips nach Amsterdam, Rotterdam und Den Haag oder in die österreichische Hauptstadt Wien. Und nun will die österreichische Regierung selber die Sozialkontakte im Land noch einmal drastisch einschränken. Aus Wien, Serjan Govedaraza.
Blicke man auf die vergangenen Tage und Wochen, so Bundeskanzler Sebastian Kurz bei einer Pressekonferenz in Wien, dann merke man, Österreich habe einen exponentiellen Anstieg an neuinfizierten Zahlen und auch die Hospitalisierungen würden wieder steigen.
Wir müssen daher jetzt reagieren, um einen zweiten Lockdown zu verhindern. Und wir müssen jetzt reagieren, um nicht nur die gesundheitlichen Konsequenzen möglichst abzufedern, sondern auch um negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort und den Arbeitsmarkt so gut als geht abzufedern.
Deshalb gelten in Österreich ab Montag 0 Uhr neue verschärfte Regeln. Alle privaten Feiern in Innenräumen sind ab dann auf 10 Personen begrenzt. In der eigenen Wohnung gilt das lediglich als Empfehlung. Begräbnisse und religiöse Veranstaltungen sind ausgenommen. In der Gastronomie sind maximal 10 Personen an einem Tisch gestattet. Gegessen und getrunken werden darf nur im Sitzen. Auch für geschlossene Gesellschaften gilt künftig eine Sperrstunde ab 1 Uhr. Schutzmasken müssen ab Montag auf Märkten und Messen auch im Freien getragen werden. In der Gastronomie gilt Maskenpflicht überall dort, wo Bewegung ist.
Wir wissen aufgrund der Erfahrungen und der immer besseren Analysen, dass Ansteckungen vor allem indoor stattfinden. Wir wissen auch, dass Ansteckungen vor allem im privaten Kontakt stattfinden. Und ich sage ganz dazu, im privaten Kontakt, bei privaten Feiern jeglicher Art. Das betrifft die Geburtstagsfeier genauso wie das Ausgehen am Abend in einer Gruppe oder das Public Viewing eines Fußballspiels in der Gemeinschaft.
In den vergangenen 24 Stunden sind in Österreich 780 Neuinfektionen festgestellt worden. Wien, Tirol und Vorarlberg sind besonders betroffen. Gesundheitsminister Rudolf Anschober sprach von einer alarmierenden Entwicklung. Insbesondere der Anstieg der Hospitalisierungen sei ein Grund zur Sorge. Derzeit werden in Österreich 319 Personen wegen Covid-19 in Krankenhäusern behandelt, 55 davon auf Intensivstationen. Laut Anschober liegen unterschiedliche Prognosen vor, wie sich die Infektionslage weiterentwickeln könnte. Ein Modell sage voraus, dass es in den kommenden Wochen gleichbleibend um die 600 bis 800 Neuinfektionen pro Tag geben werde. Andere Modelle gingen von einer Steigerung auf bis zu 1.400 Fälle pro Tag aus, so Anschober.
Das heißt, es geht weit auseinander von den Prognosen, das heißt aber auch, dass unser Handlungsspielraum noch ein sehr großer ist und dass das eine Phase der Weichenstellung ist, der Wegscheidung ist, wohin es geht, ob wir tatsächlich hin in Richtung massiver Steigerungen, ähnlich wie unser Nachbar Tschechien, gehen oder ob wir relativ stabil die Situation halten können.
Gestern hatten Deutschland und Belgien Wien wegen der steigenden Coronavirus-Zahlen zum Risikogebiet erklärt. Davor hatte schon die Schweiz eine Reisewarnung für Wien ausgesprochen. Eine Hiobsbotschaft für die ohnehin angeschlagene Tourismusbranche in der Stadt.
Nach dem Brand in Moria, in dem überfüllten Flüchtlingslager auf der griechischen Insel Lesbos, besteht die griechische Regierung ja darauf, dass die 12.000 Migranten, die nun unter freiem Himmel kampieren, in ein Übergangslager gebracht werden. Die Regierung will ohnehin seit längerem alle Flüchtlinge in geschlossene Camps zwingen, die sie dann nicht mehr verlassen dürften. Heute haben Polizisten auf Lesbos begonnen, die Obdachlosen in das neue Zeltlager bei Karatepe zu eskortieren. Isabel Godowatz berichtet.
170 Polizisten waren ab dem Morgen auf den Straßen von Lesbos von Zelt zu Zelt gegangen, um die obdachlosen Menschen in das neue Notcamp zu bringen. Bei einem Corona-Test, der für alle fällig wird, wurden 135 Personen positiv auf das Virus getestet. Sie werden jetzt getrennt von den anderen im Camp isoliert. Mit der Aktion heute wollten die griechischen Behörden die obdachlos gewordenen Menschen weg von der Straße holen. Dort hausen sie seit dem verheerenden Brand in Moria zu Tausenden unter notdürftig gebauten Schutzdächern aus Zweigen oder in Campingzelten. Doch nicht alle von ihnen wollen freiwillig in das neue gebaute Camp gehen. Immer wieder machen Gerüchte unter den Geflüchteten die Runde, sie würden in dem Zeltlager festgehalten und eingesperrt werden. Insgesamt sind laut Migrationsminister Mitarakis nach der Aktion heute inzwischen knapp 5000 Migranten in dem neuen Camp, inklusive jener, die in den vergangenen Tagen freiwillig dorthin umgezogen waren. Mitarakis sagte im griechischen Staatsfernsehen, nach dem Brand in Moria sei es oberste Priorität, alle 12.000 obdachlos gewordenen Flüchtlinge unterzubringen. Deswegen würden auch in den nächsten Tagen noch mehr Menschen in die neue Notunterkunft gebracht werden.
Alexej Nawalny, der vergiftete Kreml-Kritiker, der soll das Gift bereits in Russland durch eine Wasserflasche aufgenommen haben. Das behauptet sein Team und es hat Bilder gepostet von zwei kleinen Wasserflaschen, angeblich in einem Hotelzimmer in der sibirischen Stadt Tomsk. Als das Berliner Klinikum Charité vor einiger Zeit erklärte, dass Nawalny mit einem Nervengift der Nowitschok-Gruppe attackiert worden sei, da hatte Bundeskanzlerin Angela Merkel ungewöhnlich scharf reagiert und damit unter anderem eine Debatte über einen Stopp des Pipeline-Projekts Nord Stream 2 ausgelöst. Und was ist seitdem passiert? Aus Berlin, Georg Schwarte.
Die Welt wird auf Antworten warten.
Müssen, hätte die Kanzlerin damals Anfang September noch anfügen sollen. An dem Tag hatte ein Bundeswehrlabor bestätigt, dass der Oppositionspolitiker Nawalny mit einem russischen Nervenkampfstoff vergiftet wurde. Empörung all überall, Auftritt des Außenministers, der Verteidigungsministerin, dann die Kanzlerin.
Damit ist sicher, Alexej Nawalny ist Opfer eines Verbrechens. Er sollte zum Schweigen gebracht werden und ich verurteile das auch im Namen der ganzen Bundesregierung auf das Allerschärfste.
Aufs Allerschärfste. Im Merkel-Sprech geht es kaum härter, aber die Welt wartet weiter auf Antworten und auch Merkel wartet weiter zusammen mit ihren formulierten Erwartungen.
Wir erwarten, dass die russische Regierung sich zu diesem Vorgang erklärt.
Vor jetzt 4 Wochen brach Nawalny im Flugzeug zusammen. Aus Russland seither nichts. Schweigen, Dementis, Anschuldigungen. Es ist das Muster wie stets. Vor 2 Tagen dann die erstaunliche Wendung, in dem der russische Außenminister Lavrov jetzt Deutschland zur Zusammenarbeit aufforderte, Deutschland vorwarf, den Fall zu politisieren. Elmar Brok, langjähriger Europapolitiker der Union, hält den Fall Nawalny trotz bisher ausgebliebener Konsequenzen für einen Glaubwürdigkeitstest des Westens.
Ja, es ist immer der berühmte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt. Aber ich glaube, noch einmal können wir es uns nicht leisten, uns in lange Erörterungen einzulassen und dann internationale Untersuchungen, die dann Russland nie anerkennt. Sodass, ich glaube, hier jetzt deutlich gemacht werden muss an Herrn Putin, es reicht und es muss für dich teuer werden, wenn du dich so benimmst.
Aber reicht es jetzt? Die EU zögert, wartet auf Aufklärung, hat bei ähnlichen Todesfällen mit nicht zufriedenstellender Ermittlungsbilanz, so heißt das nüchtern, bisher stets nicht mit harten Sanktionen reagiert. Die Opposition, Grüne und Liberale sagen längst wie Brok, jetzt reicht es. Und mit Nuripur verlangt ein Stoppschild für Putin.
Den klaren Worten der Frau Bundeskanzlerin müssen jetzt auch klare Taten folgen. Es braucht endlich ein Stoppschild gegen diese massive Mordserie, die wir erleben.
Aber noch hat Putin freie Fahrt. Nichts ist seither wirklich geschehen. Auch die Drohung, die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht fertig zu bauen, nur das, eine vage Drohung. Die SPD dagegen, die Kanzlerin wohl auch. SPD-Mann Carsten Schneider hat andere Vorstellungen.
Mir läge mehr daran, die wirkliche Nomenklatura in Russland zu treffen mit Reisebeschränkungen, Einfrieren von Vermögen. Das scheint mir sie härter zu treffen, wenn sie nur auf der Krim Urlaub machen können und nicht im Mittelmeer.
Die gute Nachricht, Nawalny geht es besser. Per Instagram gerade erste Bilder aus dem Krankenhaus. Er selbst schreibt, er könne eigenständig atmen, aufstehen, reden. Russland aber schweigt, ermittelt nicht. Wirtschaftsminister Altmaier, auch einer, der Konsequenzen forderte.
Es war ein feiger Mordanschlag an einem russischen Bürger in Russland mit Materialien, die man nicht im Supermarkt kaufen kann. Das muss aufgeklärt werden. Und wenn nicht, dann muss sich die Europäische Union, dann muss sich der Westen mit der Frage unserer Antwort befassen.
Das war vor 10 Tagen. Aber der Westen befasst sich sehr leise mit der Frage der Antwort. Der Mord im Tiergarten, der Mord am Oppositionspolitiker Nemtsov, der Anschlag auf Nawalny. Nicht nur Elmar Brok hat jetzt keine Geduld mehr mit Putin.
So dass jetzt das Gefühl aufkommt, jetzt reicht es.
Ein Beitrag von Georg Schwarte. Sie hören das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Als EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen gestern ihre Rede zur Lage der Europäischen Union gehalten hat, da waren ihre konkretesten Forderungen die zum Klima. Um 55% statt bisher 40 will sie den CO2-Ausstoß bis 2030 reduzieren. Heute waren die Klimaziele auch Thema im Bundestag. Die Abgeordneten haben über den Klimaschutzbericht 2019 debattiert. Umweltministerin Svenja Schulz zeigte sich zufrieden, die Grünen sind es nicht. Aus Berlin, Martin Polanski.
Umweltministerin Schulze von der SPD zitiert zum Auftakt der Klimadebatte im Bundestag die Bibel.
Nicht an den Worten, sondern an den Taten sollt ihr sie erkennen.
Und Schulze reklamiert für die Bundesregierung, dass sie viel tue für den Klimaschutz. Kohleausstieg, CO2-Bepreisung, verbindliche Ziele zur CO2-Reduktion für Sektoren wie Industrie, Verkehr und Gebäude, all das sei beschlossene Sache. Schulze macht einen Bewusstseinswandel aus in Deutschland und Europa. Und deshalb sei es richtig, dass die EU-Kommission die europäischen CO2-Reduktionsvorgaben nun verschärfen wolle.
Ich bin davon überzeugt, dass es sehr gute Argumente gibt, das Klimaschutzziel auf mindestens 55% anzuheben und eine Einigung über eine Anhebung des EU-Klimaziels herbeizuführen. Das ist die herausragende Aufgabe für die nächsten Monate.
Worte oder Taten. Die grüne Umweltpolitikerin Kotting-Uhl spricht von Papier, das langsam ungeduldig werde, und auch von heißer Luft. In der Verkehrspolitik etwa schrecke die Bundesregierung vor einem ambitionierten Umsteuern weg vom Verbrennungsmotor zurück, mit Rücksicht auf die Autoindustrie.
Immer wieder ihre spürbare Angst vor Liebesverlust bei Wirtschaft und Gesellschaft, die sie auf der Bremse stehen lässt und sie nicht tun lässt, wovon sie wissen, dass es getan werden müsste. Wer jetzt den Gong noch nicht gehört hat, dem ist nicht zu helfen. Nehmen Sie die EU-Klimaschutzziele konstruktiv auf und setzen Sie sie für Deutschland um.
Die AfD dagegen warnt vor einer tatkräftigen Klimaschutzpolitik. Die sei verantwortungslos und gehe auf Kosten der Jobs, sagt Marc Bernhard, der für die AfD im Umweltausschuss sitzt.
Laut ihren eigenen Experten, die Experten der Regierung, wird allein in der Autoindustrie durch ihre erzwungene E-Mobilität jeder zweite Arbeitsplatz vernichtet.
Klimaschutz und Wirtschaft müssten kein Widerspruch sein, meint die FDP. Allerdings solle Klimapolitik mehr auf technische Innovationen setzen, die Potenziale der Wirtschaft nutzen, sagt die FDP-Abgeordnete Judith Skudelny. Denn auf der Welt lebten absehbar 10 Milliarden Menschen.
Verzichts- und Verbotsideologien werden uns nicht die Antworten geben, die wir brauchen, um diese Menschen angemessen mit Ernährung, Mobilität, Medizin, Bildung, aber auch Sicherheit zu besorgen. Da brauchen wir neue, kreativere Wege dorthin.
Worte oder Taten. Der Bundestag befasst sich in dieser Woche gleich in mehreren Debatten mit Klimaschutz und Nachhaltigkeit. Viel Neues dazu heute nicht im Bundestag, aber die teils sehr konträren Positionen werden herausgestellt. Warmlaufen auch für den bevorstehenden Wahlkampf, in dem Klimaschutz eines der zentralen Themen werden dürfte.
Aus Berlin war das Martin Polanski. Die Abgeordneten haben heute nicht nur über Klimaschutz und Nachhaltigkeit diskutiert. Sie wollen auch noch eine ganze Reihe von Beschlüssen fassen, die das Klima und die Umwelt schonen sollen. Es geht zum Beispiel um die Befreiung von der Kfz-Steuer für Elektroautos, um das Verbot von Einwegprodukten und um Retouren, die nicht mehr vernichtet werden sollen. Aber was bringen die einzelnen Schritte? Eine Übersicht von Christopher Jänert.
Weniger Plastikmüll.
Was der Bundestag heute beschließt, ist hauptsächlich das, was die EU vorgegeben hat. Kurz zusammengefasst, Wegwerfprodukte, für die es passende Alternativen gibt, dürfen in einem Dreivierteljahr nicht mehr verkauft werden. Konkret sind das zum Beispiel Plastikbesteck und Teller, Trinkhalme, Wattestäbchen oder Styroporbehälter für Essen. Das ist erstmal positiv, dass das vom Markt kommt, weil solche Dinge verschmutzen häufig das Meer oder sorgen für Überschwemmungen, weil sie den Boden abdichten. Die deutschen Abfallentsorger sind trotzdem skeptisch. Sie sagen, wenn jetzt statt Plastikbechern Papierbecher hier rumliegen, dann bringt uns das wenig, weil wegräumen muss auch das irgendwer. Die kommunalen Entsorger wünschen sich deshalb, Einwegprodukte so teuer machen, dass Mehrwegprodukte automatisch attraktiver werden. Vorbild ist Tübingen. Dort gibt es schon eine eigene Verpackungssteuer.
Hersteller sollen die Reinigung bezahlen.
Genau da setzt eine weitere Idee an. Wer Einwegprodukte verkauft, der soll an den Reinigungskosten beteiligt werden. Das wäre dann zwar keine Steuer, die Kunden sehen und bezahlen, aber teurer würden die Produkte dadurch wahrscheinlich. wahrscheinlich trotzdem. Das ist mal ein Anfang. Details sind da aber noch zu klären.
Neue Kfz-Steuer.
Elektroautos sollen auch weiterhin bis zu 10 Jahre von der Steuer befreit werden. Gleichzeitig sollen Autos, die viel CO2 ausstoßen, höher besteuert werden. Es kommt also nicht mehr nur auf den Hubraum an, sondern darauf, was aus dem Auspuff kommt. Die Frage ist aber, wird das schon helfen, mehr E-Autos auf die Straße zu bringen? Daran kann man zweifeln, denn lässt sich ein SUV-Käufer wirklich von vielleicht 100 oder 200 Euro zusätzlichen Steuern vom Kauf abhalten? Und noch dazu müsste auch die Ladeinfrastruktur für E-Autos attraktiver werden. Dazu gibt es tatsächlich Pläne, beschlossen ist aber nichts. Fakt ist aber, der Verkehr ist der einzige Sektor, bei dem sich seit 1990 im Prinzip nichts getan hat. Es muss also was passieren.
Batterierücknahmesysteme.
Das Umweltministerium will durchsetzen, dass mindestens die Hälfte der verkauften Batterien wieder eingesammelt und verwertet wird, wenn sie nicht mehr funktionieren. Praktisch wird das aber jetzt schon übertroffen. Das heißt, das Gesetz schreibt nur das fest, was sowieso schon passiert.
Retourenvernichtung.
Soll möglichst verhindert werden. Wenn jemand etwas an den Versandhändler zurückschickt, dann soll der das möglichst weiterverkaufen und nicht einfach vernichten, weil sich alles andere für ihn nicht lohnt. Da kommen dann nämlich die realen Kosten ins Spiel. Also nicht nur das, was das Produkt am Ende kostet, sondern auch, was die Entsorgung an Schaden anrichtet oder auch die Ausbeutung der Umwelt. Denn wenn jetzt ein neues Produkt hergestellt werden muss, dann müssen dafür ja auch die Rohstoffe irgendwo herkommen. Besser ist es also, wenn möglichst wenig neu hergestellt wird. Die Frage ist, ob das so klappt. Wenn ja, wäre das auf jeden Fall ein positiver Schritt.
Aus Berlin Christopher Jänert. Der Klimawandel, die lang anhaltende Trockenheit, mittlerweile seit mehreren Sommern, die beuteln die Landwirtschaft ganz erheblich. In manchen Redaktionen mehr, in anderen weniger. Das wissen wir seit langem. Jetzt fordert der Deutsche Bauernverband eine langfristige Dürreversicherung und zwar mit einer staatlichen Anschubfinanzierung, damit die Landwirte sich die Beiträge auch leisten können. Die Agrarministerin ist nicht überzeugt. Aus Berlin Uwe Jahn.
Im Bundeslandwirtschaftsministerium winken sie ab. Schließlich hat Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner, CDU, den Steuersatz für Versicherungen gegen Dürre und andere Wettergefahren längst von 19 auf 0,03% gesenkt. Ansonsten heißt es dort:
Zuständig bei Naturkatastrophen sind verfassungsmäßig die Länder. Der Bund kann nur bei Schäden nationalen Ausmaßes eingreifen.
Diese nationalen Ausmaße gab es zuletzt 2018. Bund und Länder stellten zusammen 340 Millionen Euro Dürrehilfe bereit. Der Biolandwirt und Bundestagsabgeordnete Friedrich Ostendorf von Bündnis 90 Die Grünen.
Man stellte dort Anträge und wenn die Kriterien der Ertragseinbuße der Not erfüllt wurden, wurde den Bauern direkt aus dem Bundeshaushalt geholfen, aus dem Notfallfonds.
Eine bewährte Praxis. Der Bund springt mit Nothilfemitteln ein, wenn es nötig ist. Eine Anschubfinanzierung für Dürreversicherer, die schließlich Geld verdienen wollen, hält Ostendorf für fragwürdig.
Warum soll ich denn dann privaten Versicherern das Risiko absichern? Das ist doch ein schlechtes Geschäftsmodell, wenn ich selber eigentlich im Haushalt für Notfälle vorbereitet bin.
Ganz anders sieht das der Vorsitzende des Agrarausschusses, Alois Gehrig, CDU.
Ich erlebe, dass die Landwirte überwiegend durchaus bereit wären, wenn es denn bezahlbar ist, hier sich selbst abzusichern.
Allerdings sind die Dürreversicherungen, die es bisher gibt, den meisten viel zu teuer. Warum? Auch weil die sommerliche Trockenheit fast alle Flächen betrifft, ist heutzutage fast jeder Versicherungsnehmer praktisch gleich ein Schadensfall. Das treibt die Preise hoch. Noch einmal Alois Gehrig.
Ich könnte mir denken, weil ich auch befürchte, dass der Klimawandel allgegenwärtig ist und weitere Ernteausfälle nach sich ziehen wird, dass die Landwirtschaft abgesichert werden muss und dass sie nicht alle 3 Jahre beim Bund anbetteln kann, dass jetzt wieder ein schlechtes Jahr ist.
Deshalb ist Gehrig wie die Bundesländer und der Deutsche Bauernverband für günstigere Dürreversicherungen mit Staatshilfe. Baden-Württemberg hat schon gezeigt, wie so etwas geht. 3 Jahre finanziert die Landesregierung mit jeweils 5 Millionen eine Mehrgefahrenversicherung, vor allem gegen Spätfröste im Obst- und Weinbau. Für die Anschubfinanzierung der Dürreversicherungen auf Bundesebene kommen womöglich GAK-Mittel ins Spiel. GAK heißt Gemeinschaftsaufgabe von Bund und Ländern für die Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes. 60% in diesem Topf kommen vom Bund, 40% vom jeweiligen Land. Noch hält die Bundesregierung die GAK-Förderung von Versicherungen, die bei Dürreschäden helfen, für schwierig. Ob sie dabei bleibt, hängt auch davon ab, wie das Klima der nächsten Jahre sich entwickelt und welche Schäden es in der Landwirtschaft anrichtet.
Ein Beitrag von Uwe Jahn. Und das war das Echo des Tages an diesem Donnerstag. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend wünscht Ihnen Beate Hinrichs.
NDR Info.